Uns präsentiert jetzt TTH eine Crash-IT-Geschichte, eine IT-Security-Geschichte, Gruselgeschichte und warum man nicht mehr IT-Admin sein möchte. Vielen lieben Dank. Stage is yours.
Okay, hallo, Dankeschön. Wie schon bekannt, mein Name ist TTH und ich erzähle nicht eine Geschichte, warum ich nicht mehr Admin sein möchte, sondern ich erzähle eine Geschichte, warum ich auf ganz bestimmten Systemen gerne nicht mehr Admin wäre, es aber gegen meinen Willen nach wie vor bin. Und die Geschichte fängt eigentlich ganz, ganz unschuldig an. Wie es manchmal passiert, surfe ich ein bisschen im Internet und begegne da einem wunderschönen User-Interface, das mir ganz besonders viel Freude gemacht hat. Also auf den ersten Blick ein bisschen überraschend, okay, Credential-Eingabe über HTTP, kennt man, passiert von Zeit zu Zeit, macht nichts. Schöner schon die PIN-Eingabe, also man kann schön sehen, okay, vermutlich nicht zu viele verfügbare Zeichen. Und dann steht man natürlich vor dem Problem, was macht man jetzt in der Situation, wenn einem sowas begegnet? Und da gibt's einen Reflex, den haben manche von uns, die geben da einfach mal Standard-Credentials ein. Und was ist das schönste Standard-Credential, das man probieren könnte? Admin. Nein, in dem Fall nicht 12345. Bei 12345 hatte ich Angst, dass es funktioniert. Ich habe mich dafür etwas entschieden, dass man auf dem Interface gar nicht eingeben kann. Admin. Und ups, das hat funktioniert. Aus mehreren Gründen überraschend. Einerseits, das unterstützt eigentlich das User-Interface gar nicht. Und andererseits, die zweite Überraschung, das, was ich dann da gesehen habe, das hat sehr verdächtig nach einem Lokal ausgesehen, das ich kannte. Das heißt, an der Stelle wusste ich, okay, das System scheint auch tatsächlich verwendet zu werden. In meiner jugendlichen Naivität war ich der Meinung, das muss ein Fehler sein. Also zuständigen Betrieb informiert mit der freundlichen Bitte, hey, so Dinge wie TLS gibt's schon ein paar Jahre, wären vielleicht eine gute Idee und wahrscheinlich soll das Ding eigentlich gar nicht im Internet hängen. Nett gemeint, es stellt sich heraus, ich stelle mich hier falsch an, das soll so sein, aber ich bekomme eine tolle Antwort, das Admin-Passwort ist gar nicht Admin. Okay, was ist das Admin-Passwort? Naja, gute Frage, bin ich überhaupt Admin? Ich habe ja nur Admin als Login verwendet. Es stellt sich heraus, wir können uns das ansehen, es war gut, dass ich nicht 12345 ausprobiert habe, das hätte auch funktioniert. Also mein Bauchgefühl war schon richtig. Aber es stellt sich heraus, wir können uns hier ein paar Usernamen und Passwörter ansehen. Wir denken nicht darüber nach, dass wir hier Passwörter im Cleartext sehen und deswegen offensichtlich Hash-Funktionen sind überbewertet, brauchen wir nicht. Überhaupt kein Problem. Lustig ist nur, warum hat ein Login mit Admin funktioniert? Erste Idee, naja, vielleicht muss man ja Benutzername oder Passwort eingeben statt Benutzername und Passwort und beides funktioniert. War dann kurzerhand enttäuscht und habe festgestellt, das scheint es nicht zu sein, weil zum Beispiel ein Login als Benutzer-Service, den wir da als zweiten in der Liste sehen, funktioniert nicht. Also das kann es nicht sein. Login als Benutzer 3, Logistik, funktioniert wieder. Und an der Stelle, so muss ich schauen, habe ich das noch, ich habe es nicht hervorgehoben, ich bin jetzt auf die eure Kooperation angewiesen, es gibt da ganz unten ein Feld, das heißt Anmerkungen. Und etwas, das mir nicht bekannt war, ist, dass es offenbar normal oder Standard ist, dass eine Anmerkung immer auch ein Passwort darstellt. Es ist sogar noch besser, jedes Wort, das im Anmerkungsblock drinnen steht, ist auch ein gültiges Passwort für den Benutzer. Das ist sehr intuitiv und benutzerfreundlich, wenn man mehrere Passwörter haben möchte. Gefällt mir persönlich nicht so gut, aber es stellt sich heraus, in der Anmerkung steht Admin und deswegen, wenn man das eingibt, dann ist man Administrator. So ist mir also die ganze Sache passiert und so bin ich ursprünglich Administrator geworden. Und wollte das nicht sein, also habe ich mich bei dem freundlichen Entwickler gemeldet und darum gebeten, dass er mir meine Administrationsprivilegien bitte wieder entziehen möge. Müssen wir ganz kurz erzählen, was ist das für ein wunderbares Produkt? Es heißt eigentlich CacheIt, Ich habe es auf CrashIt umbenannt. Mir gefällt das wesentlich besser und es ist auch entsprechenderer Name. Ist eine Registrierkasse für die österreichische Gastronomie. Also gab es schon vor als normales Kassensystem. Seit 2017 ein Registrierkassensystem. Ist explizit für den Fernzugriff durch das Internet vorgesehen. Das ist ein Feature, weil damit kann natürlich die Fernwartung möglichst leicht ermöglicht werden. Und man kann auch, wenn man als Geschäftsführer nicht im Betrieb ist, immer auf die Kasse zugreifen. Also es ist ja sehr bequem, sehr sinnvoll. Wir kriegen auch einen eigenen dynamischen DNS, mit dem wir auch, wenn wir keine statische IP-Adresse haben, ganz bequem immer zu unserer Kasse hinkommen. Ist auch für uns sehr bequem, weil so kann ich auch sagen, auf wie viele Kassen man hinkommt. Die Daten sind nicht ganz aktuell, also ich aktualisiere gerade, aber es waren über 200, die bequem aus dem Internet erreichbar sind. Es gibt ein paar, die sind nicht durchgehend erreichbar. Wir haben da ein Problem mit saisonalen Betrieben, die beispielsweise nur im Sommer oder nur im Winter. Also es gibt einige Berg- und Skihütten, die nur zu gewissen Monaten erreichbar sind. Ja, und ist ein Ein-Personen-Unternehmen, also Entwickler ist für alles zuständig, Hardware, Software und Support, dementsprechend auch verständlich beschäftigt, aber erste Reaktion ist, er kümmert sich drum, alles wird besser. Während das passiert, mache ich den großen Fehler, ein bisschen in diesem UI herumzuklicken und ich stelle fest, das ist ein Registrierkassensystem. Jeder von uns weiß, Registrierkassen drucken diese wunderbaren Belege aus, über die wir uns immer freuen, wenn wir sie bekommen. Und das bedeutet, wir kommunizieren hier mit Druckern. Und das User Interface hat erkannt, es gibt da ein Problem, dass der Windows Druckerdienst manchmal Probleme macht. Das heißt, den kann man aus dem User Interface neu starten. Man muss Administrator sein. Die Hürde haben wir schon genommen. Dann kann man das tun und natürlich aus purer Neugierde, wie funktioniert das? Und dann gibt's da in der Browserzeile, lese ich, das wunderbare Plugin plus Setup plus DOS-CMD plus und Command und DOS-Line ist gleich Spooler. Naja, was passiert denn wohl, wenn man die Zeile ein bisschen modifiziert? Dann kommt einmal zurück, okay, das funktioniert. Ich stelle fest, ich bin in der Gruppe Administratoren. Das heißt, in dem Moment bin ich nicht nur Administrator der Registrierkasse, jetzt bin ich auch Administrator des unterliegenden Betriebssystems. Okay, wird beides gemeinsam verkauft, ist immer die gleiche Person. Nicht schön, aber erneut, auf dem Niveau, auf dem wir uns bewegen, wäre das vermutlich noch akzeptabel. Warum das Ding als Administrator nicht fragen? Zu viele Fragen, zu viele Antworten, die wir nicht hören möchten. Jetzt lernen wir allerdings weitere neue Dinge. Und zwar jetzt machen wir eine Technologieeinführung. Wer hatte denn schon einmal die Freude, mit der wunderbaren Technologie MiWA-Script zu interagieren? Kennt das irgendjemand? Ich bin nach wie vor auf der Suche nach Menschen, die das kennen. Alle, die es kennen, denen habe ich davon erzählt. Deswegen würde es mich interessieren. Wir sehen hier oben so wunderbaren MiWA-Script-Code. Es ist im Wesentlichen aus den 1990ern und eine Verschmelzung aus PHP und HTML, also so die richtig guten Web-Technologien, die wir damals hatten. Kann irgendjemand erkennen, was für eine schöne Funktion ich euch da an die Tafel oder auf die Folien gepackt habe? Es ist die Funktion, die den Code ausführt, den wir vorher übergeben haben. Und da sehen wir, da definieren wir eine Variable CMD-Line, der weisen wir den Wert zu, der in dem Parameter DOS-Line stand, schreiben das in eine Datei namens shell.txt und kopieren und speichern die dann auf eine Datei. Dann implementieren wir einen wunderbaren BusyWait in der Variable iBoring, die eine Weile vor sich hin waitet. Das Ding kann Busy Waiting wirklich gut. Also 100% CPU für die 5 Sekunden hat man mit jedem Request. Ich habe einmal den Fehler gemacht, 2 zu schnell hintereinander abzusetzen. Das Ding war tot. Also da muss man ein bisschen aufpassen, Rücksicht nehmen. Die größere Schwierigkeit, die ich dann hatte, war allerdings, als ich mir dann die Webseite von MiWA-Script angeschaut habe, da gibt's den wunderbaren Satz, a typical MiWA-Script application combines HTML tags, MiWA-Script tags and functions, is compiled and uploaded to a web server. Und ich kenne mich ja mit MiVascript nicht aus, aber sehr kompiliert hat es für mich nicht ausgeschaut. Und dann haben wir gefragt, okay, ist das vielleicht doch eine andere Technologie? Und bin ein bisschen auf Ahnenforschung gegangen und habe was über MiVascript gelernt. Und zwar, das Ding ist ein bisschen älter als geplant. Es kommt tatsächlich aus dem Jahr 1993 und wurde seit Version 4.0, die 2004 veröffentlicht wurde, kompiliert. Bis Version 3 war es interpretiert, aber das war zu langsam, hatte zu schlechte Performance. Deswegen wurde es dann ab Version 4 kompiliert. Und jetzt erkennen wir haben mit der Entwicklung von der Applikation CacheIt im Jahr 2006 gestartet, aber dabei die letzte Version von MiVascript 3 gewählt. Die war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr supported. Es war sogar die nächste Major-Version, MiVascript 4, bereits nicht mehr supported. Das heißt, wir haben hier wirklich auf alte, stabile, etablierte Software gesetzt, wie man das in der sicheren Softwareentwicklung machen soll. Und haben uns auch von dem seit damals nicht wegbewegt. Sprich, auch im Jahr 2024 läuft unsere Registrierkasse noch mit dieser wunderbaren Software. MiVascript selbst wird übrigens noch maintained. Also ich war fasziniert. Das Ding gibt's noch. Ich war dann auch so weit begeistert. Ich wollte eigentlich das Ding selber lokal laufen lassen und habe versucht, von denen eine Lizenz zu bekommen. Das geht nicht. Die haben einen wunderbaren Kundenservice. Ich weiß nicht, wer das kennt. Bei denen musst du schon Kunde sein, um mit dem Kundenservice zu interagieren. Also ihr Market, also wenn du ihnen eine E-Mail-Adresse schickst, bekommst du eine automatische Antwort. Du bist noch keinem Kundenbetreuer zugeordnet. Du sollst bitte mit deinem Kundenbetreuer Kontakt aufnehmen, damit er dich zuordnet. Dann bekommst du eine Information, sonst nicht. Also es war mir nicht möglich, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Dementsprechend kann ich nicht viel mehr darüber sagen. Ist aber ganz lustig. Auch lustig vielleicht zu erwähnen, CacheIt wird noch aktiv weiterentwickelt. Ich habe gerade nachgeschaut, der letzte Patch kam vor 4 Stunden. Also die Software wird absolut aktuell maintained und nach wie vor weiterentwickelt. Aber ich stand jetzt vor einem Problem. Und zwar, wir sitzen hier auf alter Technologie. Machen wir mal historisch. Was war denn so, denk mal zurück an PHP 2, PHP 3 Zeiten. Da gab es noch so richtig coole Webfeatures. So die Dinger, die uns dann die Security-Leute alle kaputt gemacht haben. Wer erinnert sich denn noch, was waren denn so richtig schöne Features, die wir damals hatten? Active Server Pages, ja. Viel zu modern. Denk älter. Richtig, Parameter sind ein gutes Stichwort. Noch Ideen? FileMaker. Ja, also das nicht, aber es gab damals in PHP eine tolle Funktion. Kennt jemand Register Globals? Es gab eine Zeit lang für jeden Sysadmin die Aufgabe, dreh das ab, wenn du es irgendwo eingeschaltet hast. Das hatte die Variante, du durftest Variablen definieren, indem du Get-Parameter an ein PHP-Skript übergibst. Wenn er den Parameter nicht kannte, dann hat er einfach eine Variable mit dem Namen initialisiert. Das kann MiVascript auch. Wir sind genau aus der Zeit. Und jetzt wird's spannend, wenn wir uns noch einmal unser wunderbares DOS-CMD-Plugin ansehen. Das akzeptiert nämlich eine Variable namens Login-Status, mit der sie überprüft, ob der Administrator angemeldet ist oder nicht. Und dann natürlich heißt es, wenn ich jetzt ganz bequem einfach einen Get-Parameter mitschicke und sage, Login-Status ist okay, dann erklärt mein Skript, okay, der Login-Status ist okay, dann führen wir mal aus, was du möchtest. Das heißt, an der Stelle war es nicht mehr eine Funktion für Administratoren, an der Stelle war es eine Funktion für alle. Und an der Stelle war ich auch bei allen Registrierkassen, die da im Internet herumfliegen, also alle 200 irgendwas, auf einmal Administrator. Das war dann der Punkt, ich habe es, glaube ich, unten geschrieben, das war das erste Mal, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt reporte ich dir eine Vulnerability, das hier solltest du wirklich beheben. Er hat es behoben, nicht so, wie ich das gerne hätte, aber dazu kommen wir noch, aber es wurde versucht, das zu beheben. Dann, wir haben noch ein paar andere tolle Ideen. Eine meiner absoluten Lieblingsideen ist, wenn du auf einer Registrierkasse arbeitest und direkt vor der Kasse stehst, möchtest du dich nicht anmelden. Dann ist die physische Anwesenheit Kontrolle genug. Wie überprüfen wir das? indem wir uns anschauen, naja, wie lange ist denn dein Hostname? Wenn der kurz genug ist, dann wird das schon für 127.0.0.1 stehen. Dann funktioniert das schon und wenn nicht, dann nicht. Dass IPv6-Adressen kürzer sein könnten als 7 Zeichen, ist eine der Informationen, die sind da noch nicht angekommen, aber es gibt da unten dieses Remote Host equals 127.0.0.1. Jetzt, da gibt es ein Geheimnis. Ich weiß nicht, wer schon mal von einem Hosts-File gehört hat. Das gibt es in den meisten Betriebssystemen. Da kann man gewisse Dinge ein bisschen umbenennen. Wenn man das tut, ist man automatisch immer Localhost. Und wenn man Localhost ist, muss man sich nicht anmelden, sondern ist automatisch angemeldet auf dem System. Das heißt, das ist gar nicht so schwierig, da einen gültigen Login-Status zu bekommen. Wir hätten den GET-Parameter gar nicht gebraucht. Also auch ohne Register Globals, wir wären fein raus. Und mein dritter absoluter Favorite, ich wusste ja schon, dass Passwörter im Klartext gespeichert werden. Und dann habe ich ein bisschen über, also unfreiwillig über MiVascript gelernt. Ich hätte damit aufhören sollen und habe festgestellt, da gibt es viele verschiedene MiVascript-Files. Und normalerweise gibt es ein Start-File, das dann andere Files aufruft. Aber einen Webserver konfigurieren mit, auf das File hast du keinen Zugriff, viel zu viel Arbeit. Das heißt, man kann auf die anderen Files auch direkt zugreifen. Da gibt es ein paar tolle. Da gibt es ein cachedraw.mv. Da gingen die Laden von den Kassen auf. Da gibt es export.mv. Da wird man mit Datenbanken beworfen, inklusive der Benutzerdatenbank. Das ist auch so ein Ding. Da muss man sich um nichts kümmern. Und nachdem die ja eigentlich kann, die haben gar keine Authentication mehr. Also da müssen sie nicht einmal, muss man nicht einmal einen GET-Parameter mitschicken. Die arbeiten einfach direkt unauthenticated. Das heißt, man kann sich auch einfach die Benutzerdatenbank exportieren. An der Stelle ist das Problem wieder relativ überschaubar. Also soweit hat das Ganze funktioniert. Da war ich schon ein bisschen skeptisch, ob man das noch alles sinnvoll beheben kann. Aber ich war noch guter Hoffnung. Ich kommuniziere das jetzt sehr freundlich und bitte darum, das zu beheben. Ah, ja. Das zeige ich euch nachher noch, wenn ihr noch mehr wunderbare Dinge lernen wollt. Also kommuniziert habe ich es vor mittlerweile über einem Jahr, am 27.06.2023. Ich habe das ZERT.at mit informiert, insbesondere deswegen, weil ich weiß nicht, wer die Funktionalität von Registrierkassen kennt. Da bekommt man von der A-Trust in seinem Finanz-Online-Firmen-Account einen Key und mit dem Key muss man dann seine Rechnungen signieren und das Ding muss man hochladen. Die Keys hatte ich alle. Und war mir nicht ganz sicher, wie problematisch das ist. Es stellt sich heraus, ist überhaupt kein Problem, das stört niemanden. Dementsprechend kein Problem. Ich habe das brav gemeldet, habe die Schwachstellen beschrieben, habe nicht großartig entschieden, wie kritisch das ist. Das habe ich dem Hersteller überlassen und habe dann eine Responsible Disclosure Frist von 90 Tagen gesetzt. Das war das, was das ZERT empfohlen hat und die Möglichkeit natürlich, falls notwendig, können wir das gerne verlängern. Und dann wurde behoben. Wie behebt man diese Remote Code Execution? Wir haben gesehen, mit den Register Globals, da gibt es ein Problem. Was ist jetzt die richtige Lösung, um das zu beheben? Falsch, wir brauchen eine zweite Variable. Das bedeutet, es gibt jetzt die Variable Login-Status und eine zweite Variable, die muss auch richtig gesetzt werden. Also wir haben das Problem, ich hatte dann eine wirklich lustige Interaktion mit dem Entwickler, und habe ihn darauf aufmerksam gemacht, dass das Problem nicht darin besteht, dass ich die Variable kenne, sondern darin, dass es ausreicht, die Variable zu kennen, um Administrator auf dem System zu werden. Wir konnten uns nicht darauf einigen. Ich habe es wirklich versucht zu erklären. Ich bin leider nicht sehr gut im Erklären. Ich habe es nicht geschafft, ihn davon zu überzeugen, weil als ich ihn darauf hingewiesen habe, ich weiß, wie die Variable heißt auch, hat er vorgeschlagen, er könnte noch eine dritte hinzufügen. Schwierig. Ich war nicht überzeugt. Ich habe ihm auch mitgeteilt, dass ich nicht überzeugt bin. Er war überzeugt, das reicht. Und hat erklärt, Problem behoben. Ich soll ihn in Ruhe lassen. Das hier ist jetzt absolut sicher. Und so geht's weiter. Was erwarten wir jetzt als nächste Lösung, wenn wir die Remote Code Execution so lösen? Wie lösen wir denn dann andere Probleme? Wie lösen wir dann unseren unseren Datenbankexport. Wie lösen wir denn dann das? Das File umbenennen. Das wäre eine gute Idee. Er hatte tatsächlich eine noch bessere Idee. Er hat eine neue Funktion eingebaut und festgestellt, eigentlich müssten wir gar nicht alle Tabellen exportieren. Es gibt nur ein paar wenige Tabellen, die man tatsächlich exportieren muss. Und das waren in dem Fall Cache-Item, Display und Shop-Unit. Und das ist zumindest nicht mehr die Benutzerdatenbank. An sich eine wirklich schöne Idee. Ich wäre mit dem Fix zufrieden gewesen, wenn ich ihm da nicht in meiner Nachricht etwas von Multiple Export-Files geschrieben hätte. Es gibt in Summe 5 Dateien namens export.mv in unterschiedlichen Unterordnern, die den exakt gleichen Code beinhalten. Ich habe ihm eine als Beispiel genannt und er hat es im Beispiel behoben und die anderen 4 genauso belassen. Selbst auf Nachhaken, da gibt es noch 4 andere Dateien, hat er sich geweigert, die 4 auch zu ändern und erklärt, er hat es ja geändert. Erneut, ich bin nicht gut im Erklären. Das ist ein Motto, das sich wiederholt in dieser Situation. Ich habe es erneut nicht geschafft, ihm zu erklären, dass das vielleicht nicht ganz so hilfreich war, wie es hätte sein sollen. Ich muss ganz kurz, damit man sich was vorstellen kann, also ich teile ja mein Leid hier ein bisschen, ich klage mein Leid. Die Codequalität war interessant durch das ganze Ding. Im Schnitt gibt's jede Zeile mindestens 2-mal. Also davon kann man fix ausgehen. Code wird wahllos dupliziert, verdoppelt, verdreifacht, verfünffacht. Exportieren ist so eine schöne Funktion. Die kann man überall reinkopieren. Ich glaube, ich habe gesagt, es gibt 5 export.mv. Was habe ich da genau? Es gibt 609 Funktionsdefinitionen, aber nur 344 eigenständige Funktionsnamen. Also auch die meisten Funktionen gibt's mindestens 2-mal. Dementsprechend, also ich bringe ja manchmal Leuten bei und sage, Redundanz ist etwas Gutes, nicht im Programmcode. Also alles doppelt schreiben, kommt man nichts. Ich war super begeistert, weil manche Probleme hat er sehr erfolgreich gelöst, indem er einfach komplette Dateien gelöscht hat. Das hat funktioniert, muss man sagen. Ich habe kein Problem damit. Manche Probleme hat er nicht gelöst. Also das Localhost-Problem hat er zum Beispiel erklärt, das ist keins, weil die Hostdatei modifizieren, das ist ja kriminell. Überhaupt kein Problem, das würden nur Kriminelle tun und Kriminelle, gegen die kann man sich sowieso nicht schützen. Da haben wir verloren. Ja. Und jetzt, also ich gebe zu dem Zeitpunkt war ich leicht frustriert und habe mich dann ein bisschen, also es war ein Erlebnis, muss man auch sagen. Es war eine Experience. Und habe mich dann einmal ein bisschen mit seinem Demosystem beschäftigt. Da gibt's ein Demosystem. Das findet man unter demo.cacheit.at. Ist immer noch online, kann sich jeder anschauen, der möchte. Und ich habe festgestellt, okay, die Infrastruktur, da gibt's einen Backup-Server, einen Update-Server und die Demo-Instanz. Laufen alle mit HTTP ohne TLS. Alle nutzen Miva Empresa. Also das ist jemand... Wie heißt der blöde Spruch? Eat your own dog food. Also das ist auch die komplette Infrastruktur, liegt auf dieser großartigen Webtechnologie. Also da kann man sich drauf verlassen. Und alles läuft auf dem gleichen Windows-Server. Also wir erinnern uns, da gibt es eine Demo, das ist eine Cached-Instanz. Da darf jeder als Administrator Code ausführen. Das ist die gleiche Instanz, von der alle, gleiche Windows-Server, von dem alle Cached-Instanzen ihre Updates ziehen und die gleiche Instanz, wo alle Cached-Instanzen ihre Backups hinlegen. Das ist auch so in Ordnung. Also auch auf den Vorschlag, das zu isolieren, das kann man von einem kleinen Unternehmen nicht erwarten. Wir kommen noch dazu. Bitte. Ich habe dazu noch was. Also zur Frage, wie aktuell und wie sauber das ist, da kommt noch was. Gehen wir ganz kurz über Updates durch. Ich bin begeistert von der Update-Funktionalität. Also der Update-Vorgang muss manuell gestartet werden. Also es gibt keine automatischen Updates. Funktionieren tut er sehr schnell, ist relativ unproblematisch. Ich kann Ihnen ungefähr sagen, also ein Großteil macht Updates. Also wir sind halbwegs okay. Wichtig, sollte nicht im laufenden Betrieb erfolgen. Das Update funktioniert auch so, dass es Code runterlädt und mit derselben Shell-Runner-Funktionalität ausführt, die wir auch schon vorher gekannt haben. Also das funktioniert auch so. Man legt das Shell.txt-File in einen Ordner und lässt das Ding ausführen. Dementsprechend im Betrieb geht das schief, aber wenn man es außerhalb des Betriebs macht, ist es ganz okay. Was mich persönlich furchtbar frustriert hat und vielleicht eine Erinnerung an alle, die Versionierung ist nicht wirklich vorhanden. Also es gibt unter derselben Versionsnummer mehrere konkurrierende Softwarestände. Es gibt auch Versionsnummern, zu denen es gar keinen Softwarestand gibt. Also man kann auch manchmal 3-4 Versionen springen, ohne dass man den Quellcode ändert. Und dann ändert sich der Quellcode innerhalb der gleichen Version einmal, 3-4 Mal. Und man weiß nicht so genau, was man hat. Das hängt zeitlich davon ab, wann man auf Update geklickt hat. Die Leute bei der CVI-DB waren furchtbar beleidigt, als ich dann gesagt habe, die Range von Versionen betrifft's. Irgendwo da dazwischen ist es passiert. Es kommt darauf an, wann sie auf Update gedruckt haben. Das ist nicht vorgesehen. Also muss man ehrlicherweise sagen, da hat die CVI-Database ein funktionales Problem, die kann mit so komplexen Versionierungsverfahren nicht umgehen. Wir haben es nach einer gewissen Diskussion uns dran geschafft, uns auf die unterste Version zu einigen. Dann andere Updates. Reden wir kurz über Windows-Updates. Da lerne ich wieder was ganz Tolles. Ist ein Windows-Server, nutzt Internet Information Services. Die Windows-Updates werden vom Hersteller natürlich nicht eingespielt. Die könnten ja was kaputt machen. Das wissen wir aus Erfahrung. Das bedeutet, dein Windows-Update-Stand ist der, zu dem du das System gekauft hast. Da haben wir auch zwischendurch einmal, also die ältesten im Feld sind doch Windows Server 2008, mit dem, nicht mit letztem, sondern mit dem Patchstand des Lieferdatums. Das ändert sich je nachdem, wann man gekauft hat. Man kriegt keine Updates, sondern dafür ist der Kunde natürlich selber zuständig. Das ist auch jedem Kunden klar, oder? Wenn man so ein Embedded-Kassensystem kauft, ist völlig klar, um die Betriebssystem-Updates muss ich mich selber kümmern. Das kann man von einem Gastronomen durchaus erwarten. Also durchaus nachvollziehbar, das sieht auch der Hersteller so und geht davon aus, dass er die Kunden darüber auch nicht informieren muss, das ist für die selbstverständlich. Also da haben wir auch kein Kommunikationsproblem. Es gibt manche Kunden, die tatsächlich Windows-Updates machen. Ich war wirklich positiv überrascht, nicht viele, aber eine Handvoll macht Windows-Updates. Ich bin sehr stolz auf sie. Yeah. Windows-Änderungen dafür, ich weiß nicht, ob der Hersteller dann aus Kulanz Support anbietet. Vertraglich gibt es keinen. Also der Hersteller bestätigt, das ist nicht Aufgabe, da Support anzubieten. Also die Frage, was der Hersteller in seinem Hauptberuf macht, diskutieren wir hier lieber nicht. Das könnte manche Leute beunruhigen. Genau, also ich habe es noch vermerkt, es gibt noch 92 Instanzen, da sind wir noch bei IIS 7.5, da sind wir noch bei Windows Server 2008. Also die gibt es noch, die sind auch nicht weg in der Zwischenzeit. Also auch mein Vorschlag, die irgendwann mal abzugraden, kam nicht an oder wurde nicht angenommen. Man kann es nehmen, wie man möchte. Genau, apropos Lizenzen, da gibt es noch was. Vielleicht zu erwähnen, ich bin ja Administrator auf allen diesen Windows-Maschinen und als Administrator möchte ich natürlich auch die korrekte Lizenzierung in Interaktion mit Microsoft. Meine Freunde bei Microsoft sollen ja auch nicht verhungern. Es stellt sich heraus, die haben alle den gleichen Lizenzschlüssel und den kann man sehr gut suchen. Also ich habe ihn innerhalb weniger Minuten, also Google-Suche, 4. Hit auf Facebook in einem Post auffindbar. Das ist der verwendete Lizenzschlüssel. Lustigerweise, also ich weiß nicht, wie Miwa seine Lizenzen sieht. Wie gesagt, ich konnte nicht mit ihnen kommunizieren. Die Lizenzbedingung sagt eigentlich auch, dass der Lizenzschlüssel pro CPU gültig ist. Das ist auch bei allen Kunden der gleiche. Dementsprechend, keine Ahnung, möglicherweise so alt, dass es schon irrelevant geworden ist. Ich habe dann gelernt, das wusste ich nicht, wenn der Hersteller genug Windows-Lizenzen gekauft hat, dann ist es egal, dass er sie nicht auf allen Systemen eingespielt hat. Also Microsoft ist da gewissermaßen flexibel. Ich gehe fix davon aus, dass er die gekauft hat. Das würde niemals anders vorkommen. Also ich gehe davon aus, dass es hier kein rechtliches Problem gibt. Das wäre ja kriminell und gegen Kriminelle kann man nichts machen. Ja. So, wie ging es weiter? Also die Interaktion war ja an der Stelle ziemlich abgeschlossen. Der Hersteller besteht darauf, wir haben keine Probleme, es ist alles sicher. Er hat mich auch darauf hingewiesen, dass er nicht möchte, dass ich das öffentlich bespreche, weil das könnte die Sicherheit seiner Kunden gefährden. Okay, ich habe dann in Erkenntnis, okay, ich bin sehr schlecht im Erklären, das österreichische ZERT um Hilfe gebeten, ob sie vielleicht besser erklären können. Das ZERT hat das, soweit ich weiß, in 2 oder 3 Gesprächen versucht und dann aufgegeben und mir empfohlen, das Ganze einfach zu veröffentlichen. Es gibt keine weitere Handhabe in dieser Hinsicht. Also das ZERT ist ebenfalls gescheitert. Die sind auch nicht gut im Erklären. Und damit sind wir jetzt in dem aktuellen Zustand. Die Software wird nach wie vor verkauft. Also der letzte neue Kunde wurde erst diesen Sommer in Betrieb genommen. Die Kassensysteme sind weiter aus dem Internet erreichbar. Ich bin nach wie vor Administrator und ich wäre es gerne nicht mehr. Also meine Situation ist an der Stelle jetzt relativ problematisch. Ich glaube, die Systeme wurden noch nicht von jemand anderem übernommen, aber jemand, der gut drin ist, sein Rootkit in Windows einzubetten, könnte sich vermutlich von mir verstecken. So genau habe ich nicht gesucht. Und damit komme ich eigentlich dann, ich bin ziemlich am Ende mit meinem Latein. Also ich weiß, das System hat bekannte Schwachstellen. Ich hab's probiert. Ich bin noch Administrator. Letzter Stand heute Morgen. Also letzter Patch hat auch nicht geholfen. Und ich bin ein bisschen überfordert, wie Responsible Disclosure in dieser Situation funktioniert. Also ich hatte schon öfters, dass ich Herstellern was gemeldet habe, dann haben wir uns vielleicht gestritten und der Hersteller hat gesagt, das ist gar nicht so dringend und hat es dann nur später oder widerwillig oder viel zu langsam, aber die meisten haben es behoben. Ich hatte noch nie die Situation, wo ein Hersteller mir erklärt und das Ding weiter verkauft, weiter vertreibt und alles ignoriert. Und ich bin ein bisschen planlos, wie ich in der Situation weiter vorgehen sollte. Ich hatte noch eine lustige Diskussion mit der Datenschutzbehörde, das habe ich gar nicht erwähnt, vielleicht noch ein lustiger Titbit, was haben wir denn zeitlich? Es geht sich nur aus. Also vielleicht ein lustiger Titbit, ich habe auch was über Backups gelernt. Also ich habe erwähnt, er hatte ja auch einen Backup-Server. Backups kann man extra kaufen, soweit eine tolle Idee. Also die Idee, wir liefern zusätzliche Backups, gefällt mir sehr gut. Das Problem war nur, die Art, wie das strukturiert war, war mir neu. Also ich kenne das so, ich bezahle für Backups, dann werden Backups erstellt und wenn ich dafür bezahle, dass die irgendwo gespeichert werden, werden sie gespeichert. Cacheit verfolgt den interessanten Ansatz, dass Backups immer erstellt werden. Ich werde nicht gefragt, sondern sie werden immer am Server des Herstellers gespeichert, derselbe, der auch Demo- und Update-Server ist. Und wenn ich bezahle, darf ich später wieder darauf zugreifen. Das bedeutet, die Daten liegen einmal alle dort. Wenig überraschend, damit die Kunden dann möglichst leicht darauf zugreifen können, liegen die natürlich auch auf einem Webserver offen indiziert mit einer enumerierten Liste. Also die Kundennummer ist fortlaufend. Man kann einfach die Liste enumerieren und die Backups sämtlicher Kunden herunterladen. Auch die, die gar keine Backups bestellt haben, weil es liegt ja einmal zur Not da. Ich habe schon überlegt, ob ich die Backups auch verkaufen sollte. Ich bin begeistert von dem Konzept. Man kann natürlich, also ich kenne das sonst nicht. Ich sage mir, Backups muss man vorher machen, weil wenn die Daten weg sind, ist es zu spät. Bei dem Hersteller geht das. Da kann man sagen, ich habe das Backup im Vorher nicht gekauft, aber wenn die Daten dann weg sind, dann kann ich im Nachhinein noch Zugang zu meinem Backup kaufen. Ich weiß nicht, was es dann kostet. Das kann ich nicht sagen. Ich fand auf jeden Fall die Geschäftsidee relativ interessant. Ich habe überlegt, dazu müsste ich wissen, also wie gesagt, die komplette Infrastruktur dieses Unternehmens läuft auf Miva Empresa. Ich hätte auch Zugriff auf die Verrechnungsinformationen, aber die durchzugehen hat mich noch nicht interessiert. Aber ich könnte ihn wahrscheinlich unterbieten. Das wär finanziell machbar. Die Informationen dafür hätte ich. Aber ich stehe halt vor der Situation, ich weiß eigentlich gerade nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ich habe dann überlegt, okay, der stellt die Daten aller seiner Kunden frei verfügbar ins Netzwerk. Da stecken dann so Dinge wie die Registrierkassen-Keys für Finanz Online und so weiter drinnen. Also das sind schon Informationen, die nicht völlig egal sind. Oder auch die ganzen Benutzerdatenbanken. Im Backup sind sie natürlich wieder drinnen mit unverschlüsselten Namen und Passwörtern. Problem, das stört wieder niemanden. Zert hat gesagt, ja, das ist nicht großartig, aber das ist jetzt kein Sicherheitsproblem. Das ist nämlich falsch konfiguriert. Das ist was anderes. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich habe es nicht genauer hinterfragt. Ich habe dann überlegt, ob man dann bei der Datenschutzbehörde nachfragen soll. Aber die Datenschutzbehörde hat mir erklärt, du hast ja keine Parteistellung. Also du kannst jetzt da ein Ermittlungsverfahren anregen, aber du bist ja nicht geschädigt. Es sind ja nicht deine Daten, die da herumfliegen. Es sind die Daten von den Gastronomiebetrieben. Also das ist das Problem, das wäre dann vermutlich Entrapment. Also ich kann mir ja nicht selber in die Kundendatenbank reinschreiben. Ich könnte Kunde werden. Ich habe erwogen, es zu kaufen, aber er kennt mich. Der Hersteller kennt mich, es ist ein Ein-Mann-Unternehmen. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass ich die Software noch kaufen kann. Vielleicht einer von euch, wenn irgendwer sehr motiviert ist. Und unter 1.000 Euro bist du dabei mit dem Starter-Set. Also es ist finanzierbar. Aber ja, und ich, wie gesagt, also eigentlich mein Schlusspunkt, ich weiß echt nicht mehr, was ich machen sollte. Es scheint allen egal zu sein. Also vielleicht die Frage, was ist denn, hat irgendjemand die Situation schon einmal gehabt? Ja.
So, vielen, ich glaube, wir machen Q&A mit. Vielen Dank für den Vortrag. Ja. Und wir haben das Mikrofon da, wenn ihr Q&A machen wollt. Mhm.
Die Registrierkassen unterliegen in Österreich ja gewissen Anforderungen, unter anderem der Anforderung, manipulationssicher zu sein. Mhm. Ich würde da ganz dringend die Finanzpolizei und das Finanzamt informieren, dass dieses Kassensystem alles andere als manipulationssicher ist. Es gibt auch einen Präzedenzfall in der Gastronomie, wo China-Restaurants manipulierbare Registrierkassen aus China importiert haben. Das hat ein großes Ermittlungsverfahren nach sich gezogen mit Gefängnisstrafen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das österreichische Finanzamt da sehr interessiert an diesem Fall ist.
Ich muss dich leider enttäuschen. Ich hatte Kommunikation mit dem österreichischen Finanzamt. Die hätten ein großes Problem damit gehabt, wenn die Gastronomen das manipulieren können. Aber das ist nicht das Bedrohungsszenario. Das Bedrohungsszenario sind hier externe Angreifer. Und die Registrierkasse wurde zertifiziert. Und aufgrund der Zertifizierung ist sie sicher.
Kein Kommentar.
Die Registrierkasse hat ja der Kundendaten auch, oder?
Ja, hat sie.
Und du hast am Anfang gesagt, das Layout von diesem einen Restaurant kam dir bekannt vor. Dann sind ja da deine Daten, dann hast du doch Parteienstellung, oder? Sind die Personen identifizierbar?
Also es sind natürlich, also du kannst zum Beispiel die Abrechnungsdaten, Kartennummern, alles was halt bezahlt wird, die kannst du haben. Also es gibt eine Funktion mit Stammkunden und Stammkundeneinstellungen und Export. Reservierungen. Da könnte man schon persönliche Daten reinbringen. Es gibt nur in Österreich dieses gefährliche Ding des Entrapments. Also ich bin an einer Universität beruflich tätig. Ich habe da auch mit Juristen gesprochen. Die haben mir erklärt, mit der Absicht, Anzeige zu erstatten, da Stammkunde zu werden oder etwas anderes zu machen, macht dich auch in Österreich strafbar. Du darfst derartige Fallen nicht stellen. Also da gibt es gewisse Regeln, die dafür sorgen, dass du Parteienstellung nur bekommst, wenn du ein unbeteiligtes Opfer bist. Nicht, wenn du schon vorher wusstest, dass du Opfer werden möchtest. Also deswegen.
Aber du warst nicht in einem der 270...
Aber bitte an Juristen fragen, da bin ich dann in die Details überfordert. Mir wurde nur gesagt, so leicht geht das nicht.
Aber du hast auch nicht geschaut, ob du in einem von diesen 270 Installationen
schon mal... Ich habe nachgeschaut, ich war bei nur einer davon schon mal zu Gast und da habe ich einfach nur normal bar bezahlt und damit keine Spuren hinterlassen, die in irgendeiner Form auf mich zurückverfolgbar gewesen wären.
Danke. Kurzer Kommentar zu dem vorigen Kommentar. Ich weiß nicht, was du hast mit das manipulationssicher. Ich kenne kein anderes System, das
besser oder sicherer manipulierbar ist wie das.
Ja, das ist eine eigene Interpretation des Ganzen.
Du hast gesagt, es ist zertifiziert, ergo sicher. Wer ist denn für die Zertifizierung zuständig?
Ich habe versucht, das herauszufinden. So hundertprozentig habe ich es nicht verstanden. Das Finanzministerium prüft Software, also die muss ja zuerst zugelassen werden als gültige Registrierkasse. Das wird irgendwo vom Finanzministerium geprüft, beziehungsweise ich glaube, der Prüfungsauftrag wird vergeben. Ich habe es nicht ganz endgültig, ich wollte wissen, wer das zertifiziert hat. Ich hätte gerne mit dieser Person gesprochen. Ich konnte es nicht herausfinden. Also,
ja, vielleicht gleich eine Antwort darauf. Also das Bundesministerium für Finanzen, von dem kriegt man dann das Zertifikat. Wer es tatsächlich zertifiziert, weiß ich nicht. Du hast auf Folie 13 einen wunderbaren Dateinamen gehabt, der hieß Modify Storno. Der ist genial. Also vielleicht ist die Originalsoftware schon einmal zertifiziert worden, aber vielleicht nicht alle Updates. Also Modify Storno ist jedenfalls etwas, wo das Bundesministerium sehr interessiert hinschauen würde.
Ich weiß nicht, müssen Updates zertifiziert werden bei Registrierkassen? Nein. Also. Das könnte Dinge erklären. Aber vielleicht noch einmal die Frage, gibt es irgendwen, der das schon mal hatte, dass sich ein Hersteller partout weigert, etwas zu beheben? Oder hat irgendjemand eine Idee, was wäre denn, soll ich es ignorieren? Reicht der Vortrag? Oder? Du könntest in die
Versionsnummer. Ich hatte einen Kunden, wir hatten eine Website, da konnte man für Biochemie was berechnen lassen. Und die wollten ein Red Team Assessment, haben sie von uns gekriegt. Dann sind sie zu uns zu Instant Response gekommen und haben gefragt, ob das, was Red Team gefunden hat, schlimm ist. Man hat dort Daten eingeben können, JavaScript hat überprüft, ob die Eingaben stimmen, also hat man sich schnell selber ein HTML geschrieben, das die entsprechenden Felder ausfüllt, und unser Red Team hat halt irgendeinen blöden String reingeschrieben, der dann ausgegeben wurde. Wir haben ihnen gesagt, da kann alles rein und das wird auf eurem Server abgelegt und kann ausgeführt und aufgerufen werden. Glauben Sie nicht. Was geholfen hat, ist, wie ich mit unserem Red Team Leiter darüber gesprochen habe, hat er gemeint, okay, er probiert es jetzt richtig aus, hat es gemacht, und 2 Stunden später war die Website auf einmal offline, und jetzt ist sie mit einer Waffe wieder online, die alles abfängt, was da nicht drinstehen darf, was kein Text ist.
Aber ohne Erlaubnis destruktiv werden erscheint, also erscheint mir eine, vor allem weil ja nicht der Hersteller direkt betroffen ist, es betrifft halt die Kunden des Herstellers, die halt nur sehr eingeschränkt schuld sind. Das sind Gastronomen. Ich erwarte von denen nicht, dass sie technische Kompetenz haben. Ich würde mir das gerne von ihren Dienstleistern wünschen, weil wer sonst sollte sie liefern?
Die einzige Idee, die mir jetzt da tatsächlich noch übrig bleibt, ist, wenn du schon Kontakt zu einem Restaurant hast, weil du dort selber regelmäßig bestellst, geh zu dem Gastronomen, red mit ihm offen und ehrlich darüber und baut da auch über die Kunden einen Druck auf. Ja, weil nichts schmerzt einen Hersteller so sehr wie das Monetäre. Und wenn man ihn da erwischt und da es schaffen kann, vielleicht, Einsicht.
Also ich habe es bei dem einen betroffenen Restaurant geschafft, die sind jetzt nicht mehr aus dem Internet erreichbar. Das war ihre Lösung, aber das war es auch schon. Also die hat es gestört, weil die wussten genau, wer drauf Zugriff hat. Ich glaube, das hat gereicht. Ich bin nicht dafür zuständig, 500 irgendwas Kunden abzuklappern. Ich hätte gerne, dass das... Dann muss es eine bessere Lösung geben. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich habe nicht die Zeit für sowas.
Also die Kunden zu informieren muss ja ganz einfach sein. Das ist eine BonMV, da steht wahrscheinlich der Text drin, der auf so einem Bon steht. Wenn ich mir jetzt als Kunde vorstelle, ich nehme den Kassenbon und da ist unten so ein Text dran, wo auf einmal steht, Vorsicht, Ihre Daten sind jetzt aus dem Internet lesbar, Sie könnten sich an die Datenschutzbehörde wenden, wäre das doch lustig, oder...
Das wäre problemlos möglich. Ich weiß nicht, wie. Ich bin definitiv dann im illegalen Bereich unterwegs. Wie hoch die potenzielle Strafe wäre, weiß ich. Ich kann da Risiko und Nutzen gegeneinander überhaupt nicht einschätzen. Aber du hast recht, es auf den Bonds zu deponieren, wäre relativ problemlos möglich.
Ja, ich habe ähnliche Probleme mit einer deutschen Behörde, für die ich arbeite. Da funktioniert das auch nicht so ganz mit dem Gesetz zu einhalten und sowas. Was mein Workaround ist, ich rede immer mit der Presse und da gibt es 2 Tage später einen Artikel darüber und dann kriege ich so eine Woche später eine Mail, ach ja, das haben wir, machen wir jetzt doch anders. Vielleicht da auch. Es gibt ja bestimmt in Österreich auch so ein paar Blätter, die gerne irgendwie sich über Gastronomen aufregen, die Daten ins Internet stellen oder sowas.
Möglicherweise muss ich jemanden finden, den das genug interessiert, als dass er eine Geschichte darüber schreiben würde.
Ich weiß nicht, ob du den EU Cyber Resilience Act oder diesen Draft gelesen hast, weil theoretisch ist ja das IoT und danach müsste man ja IoT updaten, Schwachstellen abstellen. Was da die Strafen wären, ob das in Zukunft dafür helfen könnte.
Applied das für sowas? Ich habe also, keine Ahnung.
Normalerweise für jegliche Hardware, da wo Software drauf läuft, außer wenn es strengere Regulierungen gibt, wenn die sagen, okay, Finanzbehörde ist strengere Regulierung, das ist zertifiziert, wir sind ja zuständig, dann vielleicht nicht. Aber ich meine, der gilt auch noch nicht. Das ist nur ein Draft, das ist noch dein Entscheidung.
Wie ich Österreich kenne, werden irgendwelche aktuellen EU-Regulierungen frühestens in 5 Jahren implementiert. Okay. Das heißt, da haben wir noch Zeit. Ich befürchte, wenn mir nichts Besseres einfällt, wird's dann auch noch aktuell sein. Also das Risiko besteht.
Gut. Vielen herzlichen Dank für den Vortrag. Also bitte nochmal eine Runde Applaus. Also man hat's nicht leicht.
Nachdem er jetzt aufgezeichnet wurde, ja, wobei der Hersteller weiß, es wurde bereits, ich habe es auf der IKT, also auf einer österreichischen Sicherheitskonferenz, bereits letztes Jahr öffentlich vorgetragen mit Information an den Hersteller. Also er weiß, dass alles das öffentlich ist, das stört ihn offenbar nicht. Also das ist schon seit über einem Jahr bekannt. Es gibt auch einen schriftlichen Bericht, den habe ich auf den Folien noch verlinkt. Da kann es auch jeder nachlesen. Also es ist nicht so, nichts, was ich hier erzählt habe, ist neu oder geheim. Neu ist nur, es hat sich nichts getan.
Gut, herzlichen Dank nochmal. Und ja, in Kürze mehr. Also du hältst uns hoffentlich up to date.